Ja, vor zwei Wochen haben wir uns angeschaut, wie Gott sein Volk oder seinem Volk Identität gibt, wie Gott seinem Volk Würde und Struktur verleiht. Und einer dieser Punkte war, Gott schafft eine gewisse Autoritätsstruktur. Er bezeichnet bestimmte Menschen in einer Sippe als Fürsten. Er würdigt bestimmte Menschen. Er erhebt ihn und überträgt ihn Verantwortung. Es ist sehr, sehr schön, wie das hier, wie wir das hier gleich in diesem Text beobachten dürfen. Ich habe heute den Text oder die Überschrift gesetzt: Eine angemessene Reaktion auf Gottes Würdigung. Das werden wir in diesen Versen erkennen dürfen. Ja, eine angemessene Reaktion auf Gottes Würdigung. Aber wie gesagt, wir gehen etwas zurück. Wir schauen uns einmal diesen Text an. Also Gott gibt seinem Volk Identität, Würde und Struktur. Einer dieser Punkte war Autoritätsstruktur, die Gott ihnen gegeben hat. Und das lesen wir in Kapitel 1, 4. Mose Kapitel 1, Vers 16. Da sagt er oder nennt die Menschen, das sind die Berufenen der Gemeinde, die Fürsten der Stämme ihrer Väter. Sie waren die Häupter der Tausendschaften Israels. Ja, Gott versucht, eine Autoritätsstruktur zu schaffen. Älteste kannte das Volk schon vorher. Jetzt kommt ein gewisser edler Aspekt dazu. Er bezeichnet einige dieser Menschen als Fürsten. Ja, er nennt sie als Fürsten. Wird heute noch mal zum Tragen kommen. Heute werden wir sehen, was das für eine Auswirkung hat. Ja, Gott bezeichnet und sagt, das sind die Fürsten über mein Volk. Und das Ganze hat Auswirkung, hat eine Reaktion. Wir werden sehen, was eine angemessene Reaktion auf so eine Würdigung ist. Das ist wichtig im Vorfeld zu sehen, weil unser Text zeitlich nicht ganz zu passen scheint. Also der ist nicht ganz chronologisch, nicht ganz passend hier an diesem Punkt. Wir wollen aber schauen, warum er hier sehr gut passt. Wir schauen uns einmal diese zeitliche Einordnung an. Achtet mal auf die Zeitangabe in diesem Vers. Also 2. Mose, es tut mir leid für diese Formulierung, das macht mein Bibelprogramm automatisch. Es ist Exodus, es ist 2. Mose. Ich hoffe, ihr könnt euch orientieren. 2. Mose 40, ganz am Ende von 2. Mose heißt es, und es geschah im ersten Monat, im zweiten Jahr, am ersten des Monats, da wurde die Wohnung aufgerichtet. Die Stiftshütte war fertiggestellt und wurde aufgerichtet. Also wir würden das so benennen, es ist der 1.1.02 nach dem Auszug aus Ägypten. Ja, 1. Januar 02. Also es passt nicht mit Januar, aber ungefähr, damit wir uns da ein bisschen orientieren können. Ja? Was passiert an diesem Tag? Die Wohnung wird aufgerichtet, die Wolke erfüllt die Wohnung, Mose kann nicht reingehen in diese Wohnung. Dann lesen wir in 3. Mose 1, also gerade der erste Vers, Gott ruft Mose hinein in die Wohnung, gibt ihm dann quasi oder ruft ihn aus der Wohnung heraus, um ihm dann das Gesetz zu geben. Und das dauert dann alles so einen Monat lang, 4 Wochen, 30 Tage, 31 Tage, je nachdem, wie Gott das gezählt hat. Und wir lesen dann am Ende von 3. Mose, das sind die Gebote, die der Herr dem Mose auf dem Berg Sinai an die Söhne Israels aufgetragen hat. Und dann gehen wir in 4. Mose, ja? Ende von 2. Mose, ganz 3. Mose und dann hier sind wir einmal die nächste Zeitangabe in 4. Mose und wir schauen das einmal an. Der erste Vers in 4. Mose heißt dann, und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai im Zelt der Begegnung, also Mose ist drinne in diesem Zelt und dann am ersten Tag des 2. Monats im 2. Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Ja. Das wäre so der 1.2.02 nach dem Auszug. Also quasi das eine war der 1. Januar und hier ist der 1. Februar. Nur damit wir es dann besser verstehen und einordnen können. Ein Monat ist da vergangen. So, jetzt sind wir eigentlich, unser Text ist 4. Mose Kapitel 7. Ja, und eigentlich müsste man denken, okay, wir sind irgendwo hier nach dieser Zeit. Ja, irgendwie, vielleicht im Februar, schon, vielleicht auch schon im März, also irgendwo dort würden wir uns befinden. Aber wir lesen, und wir lesen uns hier einmal die ersten 3 Verse von den 89, die wir heute uns kurz anschauen wollen. Ich werde das nicht einmal komplett durchlesen, weil das geht einfach nicht. Dafür dann könnte ich dann Amen sagen und dann würden wir nach Hause gehen. Aber Ich werde auszugsweise lesen und wir werden versuchen, das Ganze im Kontext oder im Ganzen zu verstehen. Also die ersten drei Verse und hier heißt es: Und es geschah an dem Tag, da Mose das Aufrichten der Wohnung vollendet und sie gesalbt und mit allen ihren Geräten geheiligt hatte, sowie den Altar und alle seine Geräte und er sie gesalbt und geheiligt hatte, brachten die Fürsten Israels, sie brachten ihre Gabe für den Herrn. Wir merken, es ist, als ob so ein Sprung zurück, ja? Wir sind nicht mehr im Februar, sondern es ist eigentlich der erste oder der Tag vor dem Januar. 1. Januar müsste das Ganze sein. Das heißt, zeitlich befinden wir uns am Ende von 2. Mose oder irgendwo am Anfang von 3. Mose. Ja, das müssen wir sehen. Denn von der Salbung der Stiftshütte und des Altars lesen wir zum Beispiel in 3. Mose Kapitel 8. Ja, 3. Mose Kapitel 8 heißt es, und Mose nahm das Salböl und salbte hier die Wohnung. Ja, der Anfang von unserem Kapitel 7, salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie. Und er sprengte davon 7-mal auf den Altar und er salbte den Altar und alle seine Geräte und das Becken und sein Gestell, um sie zu heiligen. Also, dieser Text passt nicht ganz zeitlich chronologisch in den Februar hinein, sondern er ist ganz am Anfang von dem Januar, wenn wir das so sehen. Es ist wichtig zu sehen, weil die Frage stellt sich, warum? Warum setzt man in diesen Text nicht in 3. Mose? Und das ist dann ganz wichtig zu sehen, das, was ich auch letztes Mal versucht habe zu erklären, Gott versucht, sein Volk zu lehren und ihm eine Identität weiterzugeben. Das Volk soll verstehen, was es ist. Und Gott versucht auch eine Autoritätsstruktur in dem Volk zu etablieren. Er versucht es, ihnen zu verstehen zu geben. Und deswegen passt dieser Text so gut in 4. Mose hinein. Er ist da genau richtig angeordnet. Gott hat hat ihn genau dort platziert, weil er etwas ganz Wichtiges damit vorhat. Er passt thematisch viel besser in 4. Mose, weil hier Gott die Identität Israels formt. Und ich erkenne diese Formung der Identität sehr deutlich an der Bezeichnung dieser Würdenträger, dieser Fürsten oder dieser heutigen Akteure, um die es heute geht. Lass uns einmal schauen, noch einmal in Kapitel 1, Vers 16, da heißt, benennt Gott diese Fürsten, es sind die Berufenen, die Fürsten und die Häupter. Jetzt sind wir in Kapitel 7 und finden wieder eine Bezeichnung für die Menschen. Und anstatt dass Gott einfach nur sagt, okay, das sind die Fürsten und die bringen Gaben, dann schweift er betont es regelrecht. Und das sehen wir hier an dieser Bezeichnung. Und es geschah an dem Tag, da, das haben wir uns ja gerade angeschaut, brachten die Fürsten Israels, die Häupter ihrer Vaterhäuser, sie, die Fürsten der Stämme, die Führer der Gemusterten, sie brachten ihre Gabe vor den Herrn. Merkt ihr, wie Gott hier etwas versucht zu betonen, wirklich zu etablieren? Etwas, vielleicht war das vor etwas mehr als einem Jahr, vielleicht vor anderthalb Jahren oder einem Jahr und einem Monat, waren sie alle zusammen Sklaven in Ägypten. Und sie haben vielleicht alle nebeneinander gearbeitet und gedient. Ja, ich war Sklave und der Fürst neben mir, der später Fürst wurde, war auch ein ganz normaler Sklave. Und ich wurde gepeitscht und er wurde auch gepeitscht. Und jetzt versucht Gott klar zu machen und deutlich zu machen, es ist nicht mehr ein normaler Israelit, sondern es ist jetzt ein Fürst Israels. Es ist jetzt ein Haupt der Vaterhäuser. Es ist jetzt ein Fürst der Stämme. Es ist ein Führer der Gemusterten. Ja, Gott versucht, dem Volk etwas deutlich zu machen. Und er macht das wirklich durch eine ständige Wiederholung und immer neue Formulierung für dieselbe Person. Er adelt eine Person, er würdigt eine Person. Und das ist wirklich sehr wichtig hier zu sehen, weil wir werden gleich die Reaktion dieser Geadelten sehen. Und die ist faszinierend. Mich begeistert das wirklich sehr. Die Menschen würden, oder diese Personen würden gewürdigt, Verantwortung zu tragen. Ja, ihnen wurden Menschen anvertraut. Sie sollen Menschen vorangehen. Ja, diese Menschen, Personen wurden quasi gewürdigt und geadelt, als Fürsten bezeichnet und wurden so von Gott gewürdigt. Wie sieht die Reaktion auf diese Würdigung aus? Und jetzt gehen wir einmal so ein bisschen weg von unserem Text und schauen jetzt einmal auf uns. Und das ist faszinierend zu sehen, Gott würdigt uns auch. Gott geht den gleichen Weg mit uns. Er adelt uns, uns als Kinder Gottes. Wir finden das sehr, sehr schön betont und beschrieben in 1. Petrus 2, Verse 9 und 10. Und es gibt noch andere Stellen, die das beschreiben. Und wie gesagt, Gott wendet hier dasselbe Prinzip an. Wir sind nicht mehr normale Menschen. Das waren wir mal. Wir waren tot wie die anderen. Aber das sind wir nicht mehr. Wir sind nicht mehr normale Menschen. Und dann kommt dieser Text, ihr aber, das Aber ist wichtig zu sehen, ihr seid nicht mehr das, was ihr früher wart, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Und da hört er nicht auf, ja? Sondern Gott versucht quasi das neue Denken einzuhämmern in uns, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk des Besitztums. Dann kommt ein damit und dann im nächsten Vers, denn ihr seid einst ein Nichtvolk gewesen, jetzt aber ein Volk Gottes. Ihr habt vorher nicht Barmherzigkeit empfangen, jetzt aber habt ihr Barmherzigkeit empfangen. Merkt ihr, wie Gott dann mit uns umgeht? Wie er uns adelt, wie er uns erhebt, wie er in der Bezeichnung uns versucht, etwas Neues beizubringen, uns etwas Neues zu vermitteln und zu sagen, denkt bitte dran, lernt es, versteht es. Genauso wie damals beim Volk Israels. Und wie gesagt, diese Würdigung, die erwartet eine Antwort, da kommt eine Folge dessen. Und genauso war es auch dort bei den Fürsten in Israel. Ja, es waren vorher normale Menschen irgendwo, dann werden sie von Gott geadelt und gewürdigt und sie antworten darauf, sie reagieren darauf. Sie nehmen diese Verantwortung sehr ernst. Und wie gesagt, wir wollen uns als nächstes diese Auswirkung dieser Würdigung anschauen in unseren Texten, versuchen dann einige Lehren für uns zu ziehen. Und die erste Reaktion dieser Würdenträger ist, sie geben Gaben zur Unterstützung des Dienstes. Es ist wirklich ein ganz faszinierender Gedanke, den ich hier in diesem Text beobachten darf. Die Fürsten, diese Würdenträger, geben Gaben zur Unterstützung des Dienstes. Die ersten zwei Verse kennen wir schon. Wir springen in den Vers 3. Wir lesen dort, sie brachten ihre Gaben vor den Herrn. Und dann lesen wir, was sie gebracht haben, nämlich 6 Planwagen und 12 Rinder, einen Wagen für 2 Fürsten und ein Rind für einen. Und sie brachten sie vor die Wohnung. Also, die Stiftshütte ist aufgerichtet, Mose steht irgendwo mittendrin oder auch davor. Und dann kommen plötzlich 6 Wagen angefahren, Planwagen heißt nichts anderes, Wagen mit einer Plane oben drüber, gezogen von 2 Rindern. Und die Zuordnung ist so, ein Fürst hat ein Rind gebracht und 2 Fürsten zusammen haben einen Wagen gebracht. Das wird alles vor die Wohnung gefahren. Und im ersten Moment, so kommt das aus dem Text heraus, ist Mose irgendwie irritiert. Er weiß nicht, was er damit anfangen soll. Was ist jetzt damit? Wir lesen das nicht explizit, aber Gott muss ihn auffordern und ihm erklären, was er mit diesem Wagen machen soll. Das lesen wir in den nächsten Versen. Dort heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm sie von ihnen an. Also anscheinend war das eine Frage für Mose, was mache ich jetzt damit? Aber Gott sagt, nimm diese Wagen, nimm diese Gabe an und sie sollen zur Verwendung bei der Arbeit an dem Zelt der Begegnung sein. Und gib sie den Leviten, jedem entsprechend seiner Arbeit. Und Mose nahm die Wagen und die Rinder und gab sie den Leviten. Ja, und dann lesen wir Vers 7, 2 Wagen und 4 Rinder gab er den Söhnen Gershons, entsprechend ihrer Arbeit. Und sie hatten die Aufgabe, die ganzen Decken, die ganzen Felle, alle diese Stoffsachen zu transportieren. Und dafür hat Mose gesehen, okay, diese beiden Wagen sind für sie quasi eine Hilfe. Und dann, und 4 Wagen, also doppelt so viel, und 8 Rinder gab er den Söhnen Meraris, entsprechend ihrer Arbeit, unter der Hand des Priesters Itamar, des Sohnes Aarons. Sie hatten die Aufgabe, die ganzen Säulen und Füße und viele auch etwas sperrige Sachen, Flöcke und so weiter, die sollten sie transportieren. Und dafür reichten nicht 2 Wagen aus, sie brauchten mehr. Ja, sie brauchten diese 4 Wagen. Und dann lesen wir Vers 9, aber den Söhnen Kehats gab er nichts, denn ihnen oblag die Arbeit am Heiligtum, auf der Schulter trugen sie es. Und das waren dann die Bundeslade, der Schaubrottisch, der Opferaltar, der Räucheraltar und so weiter. Der musste dann auf den Schultern transportiert werden. Wenn man das so beobachtet, ja, und schaut, was diese Würdenträger, diese Fürsten gemacht haben, finde ich das sehr spannend, dass dort im Vorfeld einiges passiert sein muss. Ja, diese Fürsten haben eine Verantwortung bekommen. Sie wurden von Gott geadelt und haben eine Verantwortung übertragen bekommen. Diese Gaben, die sie gebracht haben, entstanden nicht spontan, sondern sie haben genau beobachtet. Sie haben ihre Verantwortung ernst genommen. Sie haben die Arbeit, die an dieser Stiftshütte gemacht wurde, genau beobachtet. Sie haben die Aufgaben, die dort verteilt wurden, genau beobachtet. Und sie haben darauf reagiert, auf ihre Beobachtung. Sie haben sich überlegt, wie können wir diese Arbeit unterstützen? Ja, diese Leviten sollen das transportieren. Was können wir tun, um das Ganze irgendwie zu unterstützen? Ja, merken wir dieses Besondere? Da sind Menschen, die sind von Gott geadelt und gewürdigt worden. Sie werden jetzt als Fürsten bezeichnet, als Anführer. Ja, und diese Menschen, die nehmen ihre Aufgabe sehr, sehr ernst, schauen genau hin und versuchen, das Ganze zu unterstützen, indem sie ganz praktisch mit Planwagen um die Ecke kommen und sagen, hier, das ist dafür da, damit diese Arbeit besser getan werden kann. Ja, sie nehmen ihre Arbeit, ihre Aufgabe sehr ernst. Sie haben sich vorher getroffen, sie haben sich besprochen, sie haben von ihrem Eigentum gegeben. Ja, also diese genaue Abfolge, dass jeder wusste, was er gibt, das ist vorher geplant gewesen. Das haben sie sich vorher überlegt. Es ist ganz wichtig, hier an dieser Stelle, oder für mich war das ganz wichtig, das zu sehen. Und das ist eine erste Antwort auf Gottes Würdigung zur Verantwortung. Die Arbeit sehen und die Arbeit unterstützen. Wenn Gott uns würdigt, dann ist es wichtig, dass wir die Arbeit im Reich Gottes sehen und sie unterstützen. Ja, das ist ganz, ganz praktisch. Das haben die Fürsten damals genauso gemacht. Sie wurden geadelt, sie wurden gewürdigt, sie haben die Arbeit gesehen und haben sich gefragt, wie können wir das Ganze unterstützen. Und Gewürdigte treffen sich und besprechen, wie sie die Arbeit am Reich Gottes fördern und unterstützen können. Und bei uns in der Gemeinde passiert das ganz praktisch. Die Ältesten treffen sich alle drei Wochen und überlegen, wie können wir die geistliche Arbeit in der Gemeinde unterstützen und fördern. Die Diakone treffen sich alle drei Wochen und besprechen, wie können wir die praktische Arbeit sehen und unterstützen. Ja, der Vorstand trifft sich alle 6 Wochen und überlegt, wie können wir die Finanzen planen. Und so passiert es in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Kinderstundenmitarbeiter, Musikleiter treffen sich immer wieder und immer wieder. Und da merken wir, dass Gewürdigte Verantwortung ernst nehmen und versuchen, die Arbeit im Reich Gottes zu unterstützen, zu sehen und zu unterstützen, sie voranzutreiben, ihnen irgendwo etwas zuzuführen, dass die Arbeit noch besser getan wird. Ja, etwas, was ganz praktisch gelebt werden soll. Ja, Gewürdigte sehen die Arbeit und versuchen, diese Arbeit zu unterstützen. Und diese Planung und Absprachen werden besonders in den nächsten ca. 70 Versen deutlich. Dort werden Gaben beschrieben, die vor Gott einen ganz besonderen Wert haben. Und wir werden auch gleich sehen, warum. Also Gott, wie gesagt, verwendet 89 Verse, um diese Situation zu beschreiben. Und es ist ihm wichtig. Ja, es ist ihm wichtig, es ist für ihn was Besonderes. Also, wir schauen weiter. Das Erste haben wir gesehen, Gaben zur Unterstützung des Dienstes, weil sie die Arbeit gesehen haben und ihre Verantwortung ernst nehmen. Als Zweites bringen diese Fürsten Gaben zur Heiligung. Ja, die Fürsten, die geadelt wurden, gewürdigt wurden, bringen Gaben zur Heiligung. Die Fürsten haben die erste Gabe abgeliefert und kommen jetzt nochmal zu Mose. Ja, also das ist jetzt quasi die nächste Situation, aber am gleichen Tag, also das eine abgeliefert, die kommen noch, holen das nächste und kommen wieder zu Mose. Vielleicht werden sie die Wagen auch vollgepackt haben, das weiß ich nicht genau. Das ist aus dem Text so nicht zu ersehen. Wir schauen uns die nächsten 2 Verse an. Verse Kapitel 7, Verse 10 und 11. Und die Fürsten brachten die Einweihungsgabe des Altars an dem Tag, da er gesalbt wurde, und die Fürsten brachten ihre Gabe vor den Altar. Und der Herr sprach zu Mose, sie sollen täglich jeweils ein Fürst ihre Gabe zur Einweihung des Altars bringen. Die Fürsten haben beobachtet, wie dieser heilige Ort entstand, ja, wie dieser Altar entstanden ist, und mit ihrer Gabe wollen sie die Arbeit unterstützen. Sie würdigen ihrerseits den Ort der Versöhnung, es geht ja um die Einweihung des Altars. Sie würdigen die Handlung zur Versöhnung, die auf dem Altar vollführt werden, wie Opfern und so weiter. Und somit tragen sie bei zur Heiligung am Gottesvolk oder im Gottesvolk. Jetzt haben sie aber ein Problem, oder jetzt gibt es ein Problem. Sie kommen mit sehr viel. Ja, es ist viel zu viel, was sie da bringen. Man kann es nicht auf einmal bewältigen. Und wie viel es war, lesen wir nicht in den nächsten Versen, sondern wir springen jetzt einmal in den Vers 84. Ja, Vers 84 bis 88, ich habe das hier einmal so zusammengefasst, oder der Text fasst es zusammen. Und wir lesen hier, das war die Einweihungsgabe des Altars von den Fürsten Israels an dem Tag, da er gesalbt wurde. 12 silberne Schüsseln, 12 silberne Sprengschalen, 12 goldene Schalen, 130 Schekel wog eine silberne Schüssel und 70 eine Sprengschale. Alles Silber der Gefäße war 2400 Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, 12 goldene Schalen voller Räucherwerk, je 10 Schekel eine Schale nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, alles Gold der Schalen war 120 Schekel. Alle Rinder zum Brandopfer waren zusammen 12 Stiere, dazu 12 Widder, 12 einjährige Lämmer samt ihrem Speisopfer und 12 Ziegenböcke zum Sündopfer. Und alle Rinder zum Heilsopfer waren zusammen 24 Stiere, dazu 60 Widder, 60 Böcke, 60 einjährige Lämmer. Das war die Einweihungsgabe des Altars, nachdem er gesalbt worden war. Ja? Wir merken, es ist eine ganze Menge, die dort gebracht wird. 252 Tiere, die dann plötzlich vor dieser Stiftshütte stehen. Und das ist einfach an einem Tag nicht zu bewältigen. Ja, normalerweise müsste man ein paar Tiere für vielleicht auch Vorrat legen, aber das ist nicht vorgesehen. Also wir lesen nichts davon, dass irgendwie ein Vorrat geschaffen wird, sondern was kommt, sollte möglichst am gleichen Tag alles verarbeitet werden. Ja, so möglichst am gleichen Tag geopfert werden und wie gesagt, sollte dann dort verarbeitet werden, sage ich mal so. Und weil das am gleichen Tag nicht verarbeitet werden kann, ordnet Gott an, pro Tag soll bitte ein Fürst kommen mit seinen Gaben. Pro Tag kommt bitte ein Fürst mit seiner Gabe oder mit seinen vielen Gaben. Ich stelle mir diese Situation so vor, sie kommen mit diesem ganzen großen Berg an Gaben und mit dieser ganz großen Herde vor die Stiftshütte und dann ordnet Gott an, okay, bitte ein Fürst jeden Tag, dann gehen sie alle wieder weg, treffen sich zusammen, stellen sich zusammen, besprechen die Reihenfolge und dann kommt der Erste, so wie ich davon ausgehe, am gleichen Tag mit seiner Gabe und will sie dann darbringen. Ja, also sie kommen alle zusammen und das geht einfach nicht, es sind viel zu viele, dann gehen sie wieder weg, besprechen sich, legen eine Reihenfolge fest, hier haben wir die Reihenfolge, jeden Tag soll einer kommen, das sind die Namen dieser Fürsten, das sind die Stämme und das sind die Verse, wo das dann erwähnt wird. Ja? Und diese Reihenfolge haben sie sich wahrscheinlich auch dort wiederum besprochen. Und wir merken auch dort wieder, da ist eine Absprache, da ist eine Planung gewesen, dieser Würdenträger. Und das ist ganz wichtig zu sehen, dass Menschen, die Verantwortung tragen, die treffen auch Besprechungen im Vorfeld. Ja? Sie beraten sich, sie schauen, wie können wir etwas umsetzen. Und wir merken das gerade an den Gaben, die dann gebracht werden. Jeder Fürst bringt haargenau das Gleiche. Die Formulierung ist 100% dieselbe bei jedem einzelnen Fürst. Und dennoch ist es Gott so wichtig, dass er das 12-mal niederschreibt. 12-mal einfach nur dasselbe. Jeder Fürst, alles 12-mal hintereinander. In all diesen Versen, bis auf die kleine Formulierung am Anfang, die mit dem Namen zu tun hat, ist immer alles dasselbe. Ich habe mir das in einer Tabelle eingezeichnet. Ich dachte, vielleicht finde ich da einen Unterschied, warum Gott das dann irgendwie 12-mal erwähnt. Vielleicht gibt es da Abweichung, irgendetwas. Nein, 12-mal genau dasselbe. Gott war diese Gabe so wichtig, dass es ihm wert war, 12-mal in einem Kapitel genau dasselbe niederzuschreiben. Es gibt andere Möglichkeiten, aber Gott war es an dieser Stelle wirklich wertvoll, das Ganze so zu betonen. Wir sehen auch an dieser Reihenfolge, dass es sehr geordnet zugeht. Und das ist genau die Reihenfolge, wie auch diese Stämme von Gott geordnet wurden, wie sie quasi sich verteilen sollen im, ja, in dem Lager, wie die Lagerordnung ist. Genau, wir schauen uns einen Tag etwas genauer an. Wir schauen uns einmal so den ersten Tag mit dem Fürst Nachschon von Juda an. Da wollen wir uns einmal anschauen, was er gebracht hat. Die ganze Summe haben wir gesehen. Ich werde auch hier nicht den ganzen Text lesen, sondern immer wieder ein paar Kommentare dazu abgeben, damit man so ein bisschen sieht, ja, was das so ist. Ja. Wir lesen die Verse 12 bis 17. Und es geschah, der am ersten Tag seine Gabe brachte, war Nachschon, der Sohn Amminadabs vom Stamme Juda. Und seine Gabe war, und dann wie gesagt, ab hier ist die Formulierung bis hier immer dieselbe, in all diesen 12, bei all diesen 12 Fürsten. Ja. So, eine silberne Schüssel, 130 Schekel ihr Gewicht, das waren 130 Schekel, ein Schekel wiegt ungefähr 11,5 Gramm. Ja. Diese Schüssel, das war eine silberne Schüssel mit circa 1,5 Kilogramm. Ja. Große Schüssel brauchten sie, um dort den Dienst zu verrichten. Dann eine silberne Sprengschale, 70 Schekel, nach dem Schekelgewicht des Heiligtums. Diese Schale hatte ungefähr so 800 Gramm, ja, etwas kleiner war sie. Dann lesen wir beide voller Weizengrieß, gemengt mit Öl zum Speisopfer. Bei dem Speisopfer war das immer so, ein Teil davon wurde genommen, wurde verbrannt auf dem Altar, der Rest gehörte dem Priester. Ja, also das wurde dann an die Priester weitergegeben. Wir lesen weiter. Eine Schale 10 Schekel Gold, also das sind nur 100 Gramm, ein kleines Schälchen mit etwas Räucherwerk da drin. Das war dann für den Räucheraltar, um dieses Opfer dort zu bringen. Dann lesen wir etwas vom Brandopfer, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer. Das sind so die Opfer, die komplett verbrannt wurden. Da ist nichts von übergeblieben. Das gehörte ganz Gott. Wie gesagt, es war, Gott wollte das ganz für sich haben. Dann lesen wir etwas von einem Sündopfer, einen Ziegenbock zum Sündopfer. Das war zur Sühnung für nicht vorsätzlich begangene Übertretungen oder Sünden. Dafür war dieses Opfer sehr wichtig. Und dann lesen wir etwas vom Heilsopfer oder Friedensopfer. 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke, 5 einjährige Lämmer. Das war die Gabe Nachschons des Sohnes Amminadabs. Und bei dieser Menge sehen wir, okay, das ist jetzt schon etwas größer. Und das Friedensopfer war immer so gedacht, nur das Fett wurde genommen, wurde verbrannt auf dem Altar. Der Rest war ein großes Freudenfest. Ja, das wurde gebraten, das wurde verteilt, das durften alle essen, die das geopfert haben. Und ich vermute mal, dass dann dieser Fürst mit Leuten aus dem, meistens ist es die Familie, aber weil es der Fürst eines Stammes ist, hat er wahrscheinlich dann mit dieser Menge, 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke, 5 einjährige Lämmer, dann Leute aus dem Stamm dabei gehabt, die dann mit ihm zusammen dieses Opfer genießen durften. Ja, es war wirklich, Opfer war nicht nur immer alles verbrennen, sondern es war immer auch ein Freudes, oder immer wieder auch ein Freudenfest, wo gegessen wurde. Ja, Gott lädt ein zum Essen, Gott lädt ein zu einem Mahl. Das sehen wir auch in diesem Abschlussopfer oder Friedensopfer, was gebracht wurde. Genau, und so geht das dann weiter, Tag für Tag. Ja. Am zweiten Tag brachte Nathanael, der Sohn Zuas, der Fürst von Issachar. Am dritten Tag der Fürst der Söhne Sebulon, Eliab, der Sohn Helons. Am vierten Tag der Fürst der Söhne Ruben, Eliso, der Sohn Shedeas. Und wie gesagt, der andere Teil ist immer wieder dasselbe. Deswegen habe ich ihn weggelassen. Wenn es für euch spannend ist, so spannend wie für mich, lest das bitte zu Hause nach. Ja? Also wie gesagt, ich habe das sehr, sehr aufmerksam gelesen, in Tabellen eingetragen und ich habe da keinen Unterschied finden können. So sagen auch die ganzen Kommentatoren. Am fünften Tag der Fürst der Söhne Simeon, Shelumiel, der Sohn Zerushadais, am sechsten Tag die Söhne Gad, Eljasaph, der Sohn Deguels, dann am siebten Tag von Ephraim, Elishama, der Sohn Amihuds, am achten Tag von Manasse, Gamliel, der Sohn Pedazurs, am neunten Tag der Fürst der Söhne Benjamin, Abidan, der Sohn des Gidoni, am zehnten Tag kommt der Stamm Dan, Achieser, der Sohn Amishadais, am elften Tag der Fürst der Söhne Asa, Pagiel, der Sohn Ochrans, am zwölften Tag der Fürst der Söhne Naphtali, Achira, der Sohn Enans. Ja, Gott gefällt es, Namen zu nennen. Und gerade im vierten Buch Mose. Es ist ganz wichtig, da zu sehen, es ist ein Buch der Namen. Gott kennt Namen und Gott macht sich die Mühe, Namen zu nennen. Gott kennt deinen Namen und er macht sich die Mühe, deinen Namen sich einzuprägen und ihn nie zu vergessen. Ja, du bist wichtig, weil er deinen Namen kennt. Und das sehen wir hier in diesem Buch, weil Gott dabei ist, Identität zu schaffen. Ja, deswegen werden, denke ich, so viele Namen erwähnt. Dann haben wir eine Zusammenfassung der ganzen Opfer. Die hatten wir uns ganz kurz angeschaut im Vers 84 und 88. Und das Interessante hierbei ist nur, das war die Einweihungsgabe des Altars von den Fürsten Israels an dem Tag, da er gesalbt wurde. Ja, der erste Fürst kam an diesem Tag und dann kam das ja jeden Tag, 12 Tage, die dort beschrieben werden, kamen dann andere Fürsten und die anderen Fürsten kamen ja natürlich dann nicht an dem gleichen Tag, sondern sie kamen dann später und deswegen heißt es hier, das war die Einweihungsgabe des Altars, nachdem er gesalbt worden war. Wenn das irgendjemand aufgefallen ist, das eine war an dem Tag, das andere war an den nächsten Tagen. Ja, mit diesem großen Gabenpaket haben diese Würdenträger und Fürsten zur Heiligung des Ganzen beigetragen. Einmal haben sie versucht oder haben sie dazu beigetragen, dass die Sühnestätte, der Altar, eingeweiht und geheiligt wird. Ja, mit ihrer Gabe 12 Tage lang haben sie dazu beigetragen, dass diese Sühnestätte geheiligt wurde. Dann haben sie beigetragen zur eigenen Heiligung. Ja, sie haben ein Opfer gebracht, das versöhnen sollte, ja, das Sühneopfer. Dann haben sie beigetragen zur Heiligung ihres ganzen Stammes, weil, wie gesagt, diese 2 Ochsen, 5 Widder und so weiter, konnten sie nicht alleine essen. Das war für eine größere Menge gedacht und das wird dann ihr Stamm gewesen sein. Und das ist ganz wichtig, dass wir das für uns erkennen und für uns sehen. Ein Würdenträger Gottes, und das sind wir alle hier in diesem Raum, er trägt bei zur Heiligung. Ja, ein Würdenträger Gottes trägt bei zur Heiligung. Für unsere Sühnestätte, da hat Jesus alles vollbracht. Die brauchen wir nicht heiligen. Ja, das ist wirklich alles getan und alles vollbracht. Aber zu unserer Heiligung, da dürfen wir was beitragen. Da müssen wir was beitragen. Das ist unsere Aufgabe. Und du kannst etwas beitragen zur Heiligung von anderen. Ja, du hast die Möglichkeit, du hast Verantwortung bekommen zur Heiligung von anderen. Andere zu unterstützen in ihrer Heiligung. Investiere Zeit in deine Heiligung, lies die Bibel, beobachte die Bibel, versenk dich in Gottes Wort, bete, trage bei zu deiner Heiligung und investiere Kraft in die Heiligung von anderen. Investiere dich, indem du ihnen dienst, indem du für sie da bist, indem du ihnen zuhörst, indem du ihnen sie ermahnst und ermutigst. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Würdenträger Gottes tragen bei zur Heiligung. Deine eigene, aber auch die des Nächsten. Und unser Kapitel hat einen unglaublich tollen Abschluss. Also es ist wirklich das Faszinierendste an diesem ganzen Kapitel, ist dieser Abschluss, den wir haben, Gottes Reaktion auf diese Gaben. Es ist wirklich was Besonderes, dass Gott das so detailliert benennt, so detailliert beschreibt und dann diesen Abschluss setzt in Vers 89. Gott würdigt Menschen und adelt sie. Diese Fürsten Israels reagieren auf diese Würdigung. Sie reagieren mit Gaben, die den Dienst am Heiligtum unterstützen und sie reagieren mit Gaben, die Heiligung oder erwirken und unterstützen. Und als Antwort reagiert Gott mit Gemeinschaft und Kommunikation. Das ist wirklich etwas Wunderschönes hier an dieser Stelle. Wir lesen hier, und wenn Mose in das Zelt der Begegnung hineinging um mit ihm, also mit Gott, zu reden, dann hörte er die Stimme zu ihm reden, von der Deckplatte herab, die auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den beiden Cherubim hervor, und er, Gott, redete zu ihm. Ja, Kommunikation und Begegnung schenkt Gott am Ende dieses Kapitels. Diese Vorgehensweise war schon bekannt. Ja, das hatte Gott alles schon erklärt. Das war in 2. Mose, Kapitel 25, alles genau erklärt worden. Und dennoch ist es Gott so wichtig, es hier an dieses Kapitel ans Ende zu stellen und sagen, und da möchte ich nochmal erwähnen, ich habe Gemeinschaft mit meinem Volk. Ich habe Gemeinschaft mit Mose. Ich kommuniziere und rede mit ihm. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen. Ein Gedanke, den wir mitnehmen dürfen. Menschen wurden damals von Gott gewürdigt, sie wurden geadelt. Als Antwort hatten sie das Bestreben. Es war ihr Ziel, die Arbeit zu unterstützen im Reiche Gottes oder die Arbeit an der Stiftshütte zu unterstützen und die Heiligung zu unterstützen und die Heiligung zu untermauern und etwas dazu beizutragen. Und Gott antwortete auf diese Würdigung oder auf diese Reaktion, antwortete er mit Kommunikation, mit Reden, mit Gemeinschaft mit seinem Volk. Ihm war es unglaublich wertvoll. Und genauso ist es heute, es ist einfach nicht anders. Gott hat uns gewürdigt, er hat uns erhoben, er versucht uns eine neue Identität einzutrichtern und zu sagen und zu erklären, wer wir sind, wer wir in Christus sein dürfen. Und jetzt möchte ich uns aufrufen, lasst uns antworten. Lasst uns darauf antworten, dass wir die Arbeit im Reich Gottes unterstützen, dass wir sie sehen und versuchen, nach Kräften zu unterstützen, genauso wie die Fürsten es damals gemacht haben. Und lasst uns dadurch antworten, dass wir in der Heiligung wachsen und dass wir Heiligung in unserem Leben und auch im Leben von anderen vorantreiben, dass wir das unterstützen. Und wir dürfen gespannt sein. Gott wird antworten mit Reden. Gott wird antworten mit Kommunikation. Gott wird antworten mit Gemeinschaft. Das durfte oder hoffe ich, dass wir das auch so beobachten konnten in diesem Kapitel. Mich hat das sehr ermutigt. Ja, und ich wünsche, dass es uns allen so geht. Lasst uns auf Gottes Würdigung antworten und reagieren. Amen.